Liegt die Säule 3 Angeld auf einem Konto mit Minizinsen? Ein Wechsel lohnt sich und kostet nichts. Investiere langfristig in Wertschriften. Mit True Wealth, die Vorsorge-App mit 0% Verwaltungsgebühr.
Heute bei Apropos: Die Schuldfrage nach der Tragödie von Gros-Montana. Seit der Silvesternacht schaut die ganze Welt in Kanton Wallis, ins Bergdorf Gros-Montana. Das Feuer in der Bar Constellation hat mindestens 40 Menschen getötet und über 100 verletzt, viele davon schwer. Nachdem die Angehörigen der Opfer über Tage im Ungewissen waren, sind jetzt alle Todesopfer identifiziert. Die Hälfte war minderjährig und einige der Opfer kommen aus dem Ausland. Seit Tagen schon treibt die Behörden, die Öffentlichkeit und auch die Medien eine zentrale Frage um. Wer ist schuld an dieser Brandkatastrophe? Und ferner, sind es wirklich die Sprühkerzen gewesen? Haben die Betreiber der Bar Vorgaben missachtet und hat die Gemeinde richtig kontrolliert? Mittlerweile sind wir vielen Antworten näher gekommen. Wie näher, das sagen uns heute Oliver Zielmann, Leiter vom Tamedia Recherchedesk, und der Romondi-Korrespondent Bernhard Tuchschmidt. Die beiden haben seit Tag 1 recherchiert zur Tragödie und sind heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir starten mit dem Oliver Zielmann, der sich in den letzten Tagen durch zahlreiche Videos, Bilder und Regelungen durchgearbeitet hat. Ich bin Alex Aregger. Hoi Oli.
Salut Alex.
Die Tragödie, die treibt ja immer noch sehr viele Menschen um. Ich höre sehr häufig, ich kann irgendwie immer noch nicht glauben, was dort passiert ist. Wie geht es dir jetzt so einige Tage später noch sehr viel recherchieren?
Ja, also einerseits hat man natürlich einfach zu arbeiten, zu recherchieren, den Job, aber persönlich nimmt es ihm schon sehr, sehr stark mit. Ich habe auch Kinder zwischen 13 und 23 und ich weiß auch nicht immer, wo die sind am Abend. Und in so Momenten, wenn man dann liest von Eltern, die dann nicht wissen, wo die Kinder sind und sich versucht nachzuvollziehen, was in denen vorgeht, das ist grauenhaft. Und ja, es nimmt dem wirklich mit, auf allen Ebenen.
Und eben gerade als Medienschaffende ist die Tragödie auch sehr anspruchsvoll gewesen. Einerseits so die Trauer und das Leid gewesen, aber auch, weil schon sehr früh erste Mutmaßungen gemacht worden sind, was der Brand könnte ausgelöst haben. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das passiert ist und wie das vorgegangen ist?
Also bei so Grosskatastrophen mit so vielen Toten ist die allererste meistens die Frage nach dem Terror. Das kommt immer sehr, sehr, sehr schnell. Und es ist längst nicht immer so, dass das dann schnell entschieden wird, ob das eine oder das andere ist. Und hier ist aber, haben wir sehr schnell die Meldung, nein, also das ist kein Terroranschlag, das ist eine Brandkatastrophe. Und das hilft in Anführungszeichen schon mal, die Berichterstattung auch in eine gewisse Richtung quasi zu lenken und zu recherchieren auch. Dann aber, was gleichzeitig eben auch passiert ist, wenn man dann mal weiss, okay, es ist eine Brandkatastrophe, ist, dass die ihr Profil auf den sozialen Medien gelöscht haben, die Bar. Und das ist meistens eine von den ersten Anlaufstellen, um zu schauen, okay, was ist das für eine Bar, wie sieht die aus, was passiert dort. Und weil die noch in der Nacht das alles gelöscht haben, was ja an sich schon Fragen aufwirft, warum und was haben sie zu verstecken eigentlich. Aufgrund von dieser Tatsache haben wir dann mehr oder weniger kein Bildmaterial, kein Ton, nichts gehabt von dort und mussten von null anfangen.
Gleichzeitig sind aber sehr schnell erste Videos kursiert, gerade in den sozialen Medien. Wie geht man davor als Medienschaffende, um die auch verifizieren?
Genau, nachher sind im Verlauf am Donnerstagabend vor allem, also quasi nach dem ersten Tag, sind die ersten Fotos vor allem gekommen, aus dem Inneren, wo man dann so Flaschen mit diesen Sprühkerzen gesehen hat und wo schon Feuer gefangen hat an der Decke. Und das Problem, das man dann eben hat, ist sehr schnell, dass man quasi drei Sachen muss abchecken muss. Also zuerst einmal, ist das wirklich das Foto von dort, also aus dieser Bar? Ist es dann auch noch gerade aus dieser Nacht? Oder? Und das Dritte ist, ist das nicht einfach schlicht ein Fake? Oder? Also heutzutage muss man ja ausschließen, dass man damit einen Deepfake schafft. Und das gibt es eben leider immer wieder, gerade bei Katastrophen. Das haben wir letztens wieder in Japan gesehen, so einen Fall, wo Leute halt einfach irgendwie Fotos fälschen und rausziehen, weil sie Aufmerksamkeit wollen, ich weiß nicht. Und die Medien dann darauf reingehen. Also da muss man wirklich ein ganz genaues Auge drauf werfen, auf die drei Sachen. Und erst wenn man das ausschließen kann, kann man eigentlich dann weitergehen und über das berichten.
Ihr habt dann die Videos angeschaut, verifiziert, abgeglichen, geschaut, sind die echt? Was hat sich denn gezeigt?
Also wir haben dann, das, was wir haben können machen aufgrund von den ersten Bildern, also Donnerstagabend, Freitagmorgen früh, ist quasi zu klären, okay, das ist wirklich an diesem Ort gewesen. Und zwar haben wir dann auf YouTube, also wir und auf andere auch, Promo-Videos gefunden vom Inneren. Die sind ja nicht gelöscht worden, weil sie auf YouTube waren. Dann hat man dann gesehen, wie die Kellnerinnen und Kellner mit so Helmen und Flaschen und Sprüchen dann rumgelaufen sind. Man hat dort auch schon die Schaumstoffdecke gesehen und man hat dann quasi können sagen, okay, doch, das Bild. Und am Freitagmorgen, wo dann die Videos gekommen sind, die Videos, die sind tatsächlich aus dem Club. Das ist mal das eine. Das zweite, was dann geholfen hat, ist, wo wir dann Videos bekommen haben aus dem Club, also wo wir wieder wo man wirklich sieht, wie es brennt, das hilft dann enorm, die Zeit einzuschränken. Oder man kann, das hat ja vorher nie brennt in diesem Club, also muss es wirklich aus dem Abend gewesen sein. Also das Feuer hilft dann enorm. Und als wir dann die Feuervideos hatten, haben wir dann in einem nächsten Schritt nochmal müssen verifizieren, okay, ist jetzt das Feuer, das man da sieht, das ist zum Teil sehr schlechte Auflösung, wirklich in diesem Club drin gewesen. Und dann sind wir dann wirklich also Frame by Frame, wie man dem sagt, also quasi Bild für Bild durch die Video gegangen und haben Indizien gesucht nach Merkmalen von diesem Club, wo wir wissen, von TripAdvisor, von YouTube, von Promo-Fotos und so. Man hat ja zum Beispiel gesehen, dass jemand gefilmt hat, wie er da die Stegen hochgerannt ist, im Feuer innen, also das ist ein sehr dramatisches Video. Man hat dann auf der Seite der Stege die Holzmusterung erkannt, die man auf dem Promo-Video hatte. Man hat die Decke auch nochmal erkannt, man hat die grossen Röhren an der Decke erkannt und auf dem sicher sind. Aber vor allem haben wir bei verschiedenen Videos, die wir dann hatten, jeweils den gleichen Rap-Song im Hintergrund gehabt. Wo wir mit speziellen Software können identifizieren können. Und damit sind wir dann nebst Ort und Zeit beim Thema Fake. Das ist wahnsinnig schwierig zum Faken. Also ein Hintergrund Rap-Musik, wo die Leute drüber reden und so, das ist sehr, sehr schwer zu machen in einem Fake. Und das heisst, mit diesen drei Elementen sind wir dann schon an einem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, okay, also die Videos, die kommen aus dem Club von diesem Abend.
Ist ja außergewöhnlich, wie viele Videos überhaupt auftaucht sind. Das hat teilweise auch für Kritik gesorgt. Warum haben die Jugendlichen überhaupt noch gefilmt? Aber in dem Sinn zum Aufklären ist es wahnsinnig zentral.
Es ist zentral, vor allem, weil so viele Leute gefilmt haben, dass wir dann quasi auf dem Film gesehen haben, wie andere ihre Handys aufheben und filmen und dann auf dem Film können identifizieren, was von einer Uhrzeit auf dem Handy war, von dem, der einen Meter vor ihm gefilmt hat. Also wir haben also quasi durch die ganzen Filmaktivitäten haben wir mehr Clues bekommen. Auch dank dem, dass du, Alexander, uns eines von diesen Videos geschickt hast und wir sogar noch einen genauen Timestamp hatten. Das heisst, bis auf Minuten genau können einschränken. Okay, das ist am 1 am Morgen 1 und 26 Minuten gewesen, das Video. Und wir wissen ja von der Behörde verifiziert, dass die Brandmeldung am 1.30 ist gekommen. Also das heisst, das alles gibt uns dann so sehr viele Details über Ort und Zeit von der Aufnahme und über den Ablauf von den Ereignissen.
Nebst Medienschaffenden wie du sind natürlich auch die Behörde in Wallis am Ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Wallis hat am Samstag eine Strafuntersuchung gegen die beiden Barbetreiber eröffnet. Das auf der Basis der ersten Ermittlungsergebnisse. Was genau ist jetzt im Zentrum der Ermittlungen?
Also was sie jetzt einfach uns mal kommuniziert haben, die Staatsanwaltschaft, ist, dass sie die Betreiber jetzt ein Verfahren gegen die Betreiber führen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung von einer Feuersbrunst. Gilt Unschuldsvermutung zu diesem Zeitpunkt, das ist wichtig zu sagen. Sie nehmen sie zwar jetzt sozusagen ins Visier, oder? Das heisst, sie werden sie einvernehmen, sie werden Beweise sammeln, um zu schauen, ob sich das beweisen lässt, was sie ihnen jetzt vorwerfen. Aber solange das Gericht das abschließend rechtskräftig festgehalten hat, gilt auch die Unschuldsvermutung gegen die Betreiber. Was die Staatsanwaltschaft jetzt ganz genau macht, sagt sie natürlich nicht. Aber man kann mit Experten und Expertinnen reden, um das versuchen, ein bisschen einzugrenzen. Was sicher ein Thema wird sein, ist die eigentliche Brandauslösung. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja gesehen, dass eine Kellnerin in so einem Helm auf der Schulter war von jemandem und eine von diesen Champagnerflaschen mit Sprühkerzen aufgekippt hat. Also der Moment von der Entzündung vom Brand ist ja auf Fotos dokumentiert. Das ist, muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich unglaublich. Oder? Das heisst, man sieht die Kellnerin, man sieht die Flaschen, die sie aufhebt. Und ich weiss nicht, ob das dann reicht, aber das sieht für mich schon recht stark danach aus, also dass sie das ausgelöst hat. Das heisst, wie sie überlebt hat, was wir ja alle hoffen, dann wird sie sicher befragt werden. Und das wird ein Teil von der Untersuchung sein. Dann aber ist die Frau instruiert worden, dass sie das nicht darf. Oder? Weil offensichtlich hat sie ja quasi den Sicherheitsabstand von diesen Sprühkerzen nicht eingehalten. Ist das ein Thema gewesen mal? Oder? Wir haben ein Video gesehen von den Kollegen von RTS, wo sie so die gleichen Sprühkerzen aufgekippt haben und dann hat einer irgendwo gesagt, pass auf den Schaumstoff an der Decke. Ja, Also offensichtlich ist die Gefahr irgendwo klar gewesen, mindestens gewissen Leuten dort unten.
Das war zu einem früheren Zeitpunkt.
Das war im Jahr 2019, auch an einem Silvester. Aber also die Frage wird sein, ist sie instruiert worden? Und dann natürlich auch, nachdem wir quasi die Auslösung angeschaut haben, die Frage vom Brandschutz. Oder? Also das ist dann auch eine sehr, sehr wesentliche Frage. Also hat der Schaumstoff überhaupt dort oben eingebaut werden? Hat der jemand abgenommen? Ist das ein sogenanntes Risikomaterial? Es sieht schwer danach aus. Und dann sind wir dann plötzlich auch bei Verantwortlichen vom Brandschutz, die dann unter Umständen befragt werden
können. Aber die Brandschutzvorschriften, die sind ja auch sehr ins Zentrum gerückt. Warum überhaupt? Gibt es dort Indizien, dass die nicht eingehalten worden sind?
Ja, da gibt es recht viele Indizien. Ich meine, das gröbste Indiz ist natürlich das Video, eben, das wir hatten, von der eigentlichen Entzündung. Da sieht man halt, dass brennendes Material von der Decke runter tropft. Und jetzt ist es so, die Brandschutzvorschriften, da haben wir uns die auch noch durchgewühlt. Das ist also keine Nachttischlektüre, das ist super komplex. Also da gibt es verschiedene Stufen von Material, wie brennbar das ist, was darf man wo einsetzen, oder? Und es gibt Schaumstoff, den man darf einsetzen an der Decke. Das gibt es, der ist unter Umständen speziell behandelt oder wie auch immer. Aber wenn etwas, nachdem es angezündet worden ist, brennend abgetropft, ist das eigentlich ein eindeutiges Signal, sagen unsere Experten, dass das ein Risikomaterial ist, das man nicht verbauen darf. Also das heisst, das deutet doch sehr, sehr stark darauf hin, dass bei diesem Stoff etwas falsch gelaufen ist. Und dann ist halt als zweites die Frage vom zweiten Ausgang, weil bei mehr als 50 Leuten darunter braucht es einen zweiten Ausgang und es gibt halt nie, und der muss auch gekennzeichnet sein, auf all den vielen Fotos, die wir jetzt haben aus dem Inneren, hat man nie eine Kennzeichnung von einem zweiten Ausgang gesehen. Plus es gibt mittlerweile etwa 5-6 Zeugenaussagen, die sagen, der war verstellt oder versperrt oder nicht zugänglich in der Fall. Und die Tatsache ist, das sehen wir auch auf dem Video, dass mehr oder weniger alle durch einen anderen Ausgang raus sein. Und der ist dann natürlich zu klein für so viele Leute. Und ist dann dazu noch, das hat man auch gesehen, nicht beleuchtet gewesen. Es gibt einen ganzen Hund, die Türen gehen gegen innen statt gegen außen auf. Also die Frage türmen sich dann dort auf wegen Brandschutz. Und das spielt natürlich dann schon eine Rolle. Das ist ja klar, also wenn es um die Ermittlung geht.
Währenddem sich immer mehr Fragen türmen, wie du sagst, gibt es auch erste Antworten. Reden wir noch kurz über die Opfer. Stand heute sind es mindestens 40. Viele von den über 100 Verletzten kämpfen immer noch ums Leben. Mittlerweile sind alle Opfer identifiziert, oder?
Ja, es sind alle Opfer identifiziert, was eine unglaubliche Leistung ist in dieser Geschwindigkeit. Das muss man auch mal sagen, das haben die Schweizer Behörden unglaublich viel geleistet. Und damit ist natürlich auch wichtig, dass man dann alle Verwandten informieren kann, die ja Angst und Bang haben. Das ist eine unglaubliche Belastung, wenn man da nicht gewusst hat. Und auch halt die Körper können überführen, falls sie zum Beispiel im Ausland sind und können beerdigt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Was weiss man über die Opfer?
Also, was die Behörden jetzt bekannt gegeben haben, es, von diesen 40 sind 22 weiblich, 18 männlich. 20 von den 40 Verstorbenen waren minderjährig. Also das ist sehr, sehr viel. Das macht es noch mal heftiger in dem Sinn, dass wir da wirklich von einer Tragödie unter Jugendlichen müssen reden. Die Jüngsten sind zwei 14-Jährige, eine Schweizerin und ein Franzose. Nur zwei Verstorbene sind älter als 30 und der älteste ist ein 39-jähriger Franzose. Und punkto Herkunft sind 22 aus der Schweiz gekommen, 8 aus Frankreich, teilweise auch Doppelbürger. Und 6 aus Italien und jeweils ein Opfer aus Portugal, Belgien, Rumänien und der Türkei.
Und entsprechend ist auch das Interesse im Ausland wahnsinnig gross, das aufzuklären. Vielleicht noch zum Schluss, Oli, wie gross glaubst du, ist auch der Druck auf die Walliser Behörden, jetzt möglichst rasch all die türmenden Antworten zu klären?
Naja, also Behörde, die Gemeinde steht unter einem extremen Druck. Und das hat auch einen klaren Grund. Der Brandschutz im Wallis ist so aufgestellt, dass die Gemeinde zuständig ist. Das ist nicht überall so. In vielen anderen Kantonen haben wir eine Gebäudeversicherung, eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung. Und unter dieser Versicherung ist nachher auch Feuerwehr und der Brandschutz oft angesiedelt. Und damit ist alles aus einer Hand oft auf kantonaler Ebene. Hier sind es wirklich Gemeinden allein, die zuständig sind. Und damit, wenn wir jetzt die ganzen womöglichen Mängel im Brandschutz anschauen, die ja eigentlich müssen kontrolliert werden von der Gemeinde, ist natürlich die Gemeinde auch ein bisschen im Visier. Oder? Die Frage ist, hat er denn geschaut? Die sind doch eigentlich verantwortlich gewesen. Oder? Und Das heisst, die sind jetzt anders als die Staatsanwaltschaften quasi einfach ein Aussenstehender, der informiert und jetzt der Weltöffentlichkeit zeigt, was da so passiert im Wallis, sondern sie sind eigentlich auch mit im Visier und haben so eine komische Doppelrolle. Und da wird sich dann zeigen, wie sie sich managen unter diesen Bedingungen. Aber der Druck ist gewaltig.
Damit zu dir, Benno Tuchschmitz, uns zugeschaltet aus Lausanne. Du hast heute am Dienstag mitverfolgt, wie sich die Gemeinde zu der Tragödie in Grand-Montana äußert. Sie hat eine Pressekonferenz abgehalten.
Bonjour, mesdames et messieurs. Benvenuti a questa conferenza stampa. Bienvenue à cette conférence de presse. Welcome
to the Haben es auf dich gewirkt, die Gemeindevertreter?
Also man muss wahrscheinlich sagen, vor allem der Gemeindepräsident, der Nicolas Fecho, hat gewirkt. Er ist eigentlich ganz im Zentrum von dieser Pressekonferenz gestanden. Und ich glaube, was man kann sagen kann, ist, dass man ihm schon den enormen Druck angemerkt hat, der sich da in den letzten Tagen gebildet hat und lastet auf dieser Gemeinde, aber auch auf ihm als Gemeindepräsident.
Fünf Jahre sind passé depuis le drame qui nous réunit ce matin. Le choc est toujours présent. Notre communauté, notre commune, chacun d'entre nous est en permanence en lien avec les victimes de cette tragédie, avec les familles, avec les proches et avec toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation.
Also die Frage, oder wieso hat das nicht können verhindert werden, wieso hat der Tod von diesen 40 vor allem jungen und jugendlichen Opfern nicht können verhindert werden, die steht mit jedem Tag mehr, steht die stärker im Zentrum. Oder? Und die politische Verantwortung für das hätte Nicolas Fecho. Und ich glaube, ja, die Situation ist spürbar nicht einfach für ihn. Auch, weil ganz viele internationale Journalisten und Schweizer Journalisten da waren und zunehmend auch bohrende Fragen gestellt haben. Und er hat in dieser Situation nicht immer sattelfest gerückt.
Eine Aussage von dieser Pressekonferenz ist besonders herausgestochen, nämlich wenn die Gemeinde die Bar Constellation letztes Mal kontrolliert hat.
Comme vous le constatez, les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le Conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement.
Ja, genau. Also, Nicolas Fecho hat vor versammelter Medienschar müssen zugeben, dass zwischen 2020 und 2025 keine Kontrolle von dem Lokal stattgefunden hat.
Und warum ist das außergewöhnlich? Kannst du das vielleicht noch mal erklären?
Ja, weil regelmäßige Kontrollen, jährliche Kontrollen vorgesehen sind oder vorgeschrieben sind. Und das ist wie die offene Frage bis jetzt, oder, wo die Gemeinde auch gemauert hat, eigentlich keine Auskunft hat wollen geben darüber, eben, wie oft sind die Brandschutzverantwortlichen von der Gemeinde Grand-Montana in diesem Lokal gewesen und was haben sie dabei festgestellt. Und jetzt muss man sagen, ja, es hat eine grosse Kontrolllücke gegeben bei diesem Lokal. Eine, die der Nicolas Fecho sich bis jetzt nicht kann erklären. Das hat er offen gesagt. Man muss sagen, er hat dort eigentlich sehr ehrlich und transparent kommuniziert. Er weiss nicht, wie es zu dieser Lücke gekommen ist. Und die Frage nach dem Wieso, das wird die Frage sein von den nächsten Tagen und von der Strafuntersuchung.
Du hast in den letzten Tagen mit Fachpersonen auf diesem Gebiet geredet, dir auch die ganzen Brandschutzvorschriften angeschaut. Vielleicht mal zuerst, wer ist überhaupt dafür verantwortlich, Betrieb auf ihren Brandschutz zu kontrollieren und wie regelmässig?
Also es ist eine hochkomplexe Sache für Leute, die sich nicht täglich damit befassen, den Brandschutzdschungel in der Schweiz. Das haben ganz viele Kollegen von mir auf der Redaktion haben sich mit dem jetzt befasst und ich auch. Oder man kann vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt sagen, oder im Kanton Wallis sind Gemeinden für die Umsetzung vom Brandschutz und für die Kontrolle vom Brandschutz zuständig. Das heisst, knapp über 120 Gemeinden im Kanton Wallis. Jede Gemeinde hat einen Sicherheitsbeauftragten, wo der Brandschutz zu seinem Dossier gehört. Und eigentlich ist quasi wirklich eine regelmäßige periodische Kontrolle vorgesehen, die jährlich stattfinden. Und da ist jetzt klar, dass das in Grand-Montana nicht passiert ist.
Du hast auch mit Fachpersonen geredet, wie man sich die Situation in der Bar La Constellation muss vorstellen, ob dort alles eingehalten worden ist. Was war so ein bisschen der Tenor gewesen? Was haben dir die Fachpersonen gesagt?
Ja, also wie gesagt, wir haben mit sehr vielen Brandschutzexperten geredet und es ist klar, oder, es läuft eine Strafuntersuchung und die meisten von diesen Experten sind nie vor Ort, sie haben das nie vor Ort gesehen. Von dem her sind sie immer vorsichtig gewesen bei abschliessenden Urteilen und wir versuchen es auch zu sein. Wir sind in dem Sinn keine, wir sind nicht die Justiz und urteilen noch nicht. Oder? Aber der Tenor, das lässt sich gleich sagen, der zeigt eigentlich schon, dass das Material, wo mindestens die Decke damit ausgekleidet war, hätte bei einer Kontrolle als Brandrisiko auffallen müssen. Was man weiss, ist, dass es nicht aufgefallen ist. Es hat nie einen Rapport gegeben an den Kanton wegen dem. Auch der Gemeindepräsident Nicolas Fecho hat an der Pressekonferenz gesagt, dass das dem Material kein Thema war. Von dem her, das ist auch eine Frage. Oder wieso ist das nicht aufgetaucht? Oder die Gemeinde stellt sich dort auf den Standpunkt, dass es die kantonale Brandschutzverordnung nicht vorsieht, dass man quasi Materialien auf ihre Qualität untersucht. Und da sind wir sehr in einem Detail drin. Aber da gibt es doch auch Experten, die dem widersprechen.
Jetzt hat man natürlich in den letzten Tagen nicht nur geschaut, wie sehen die Brandschutzvorschriften und Kontrollen im Wallis aus, sondern auch in der ganzen Schweiz. Kannst du doch ein bisschen einen Überblick geben?
Ja, das bleibt komplex. Oder? Es gibt tatsächlich so wie ein Dach von bindenden Brandschutzvorschriften, die schweizweit gelten. Die werden aber nicht vom Bund erlassen, sondern von so einem Zusammenschluss von Kantonen. Und diese Regeln, die werden immer wieder einmal überarbeitet und sind außerordentlich detailliert. Die Frage ist nachher einfach immer, oder wie setzt das Kanton um? Und dort, das haben Recherchen gezeigt von meinem Kollegen Fabian Fellmann, da gibt es schon sehr grosse Unterschiede, oder, wie das Kanton anwendet. Und dort gibt es auch, und das ist sicher eine erste politische Folge von dieser Tragödie in Gramontana, Bestrebungen, dass man das stärker vereinheitlicht und strenger vorgeht.
Abschließend, Benno, wissen wir jetzt also, es sind sehr wahrscheinlich Sprühkerzen gewesen, die den Brand verursacht haben. Und die Bar Constellation, die ist seit 2019 nicht mehr kontrolliert worden. Was passiert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten?
Also was ganz konkret passiert in Gramontana ist, dass eine Massnahme, die ebenfalls bekannt worden ist, dass die sogenannte pyrotechnisches Material ab sofort vom Gemeindegebiet verboten ist und dass öffentliche Lokale auf Gemeindegebiet kontrolliert sollen werden von externen Experten. Das ist quasi die konkrete Folge auf dem Gemeindegebiet. Wie das Strafuntersuchung ausgeht, für das ist es noch viel zu früh. Das wird noch sehr, sehr lange Zeit gehen. Und man muss leider auch sagen, oder, dass all die Massnahmen und alle Ermittlungen, die jetzt stattfinden, das Geschehen nicht können, rückgängig machen.
Danke, Benno.
Danke dir, Alexandra.
Das war es heute von «Apropos». Ich habe gerade mit dem Oliver Zielmann vom Tamedia Recherche Desk und dem Romandie-Korrespondent Benno Tuchschmidt. Wir bleiben nicht nur bei «Apropos» dran, sondern auch online am Geschehen rund um Tragödien Gramontana. Im Episodenbeschrieb verlinken wir euch einige wichtige Übersichtsartikel und Reportagen vor Ort. Diese Folge produziert hat Sarah Spreiter. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.